SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Taurus-Debatte schwelt weiter. Die Union macht Druck auf den Kanzler, die Marschflugkörper doch an die Ukraine zu liefern. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die anlaufenden Hilfsflüge für den Gazastreifen. Und im Interview der Woche ist die Geschäftsführerin der Europäischen Akademie Otzenhausen, Stefanie Brüel. Taurus, Marschflugkörper in die Ukraine liefern, ja oder nein? Das ist mittlerweile eine Diskussion in Dauerschleife. Zusätzlich Feuer hat sie vergangene Woche bekommen durch das abgehörte interne Gespräch von 4 Bundeswehroffizieren. Doch nach wie vor sagt der Kanzler nein. Bevor nächste Woche die Taurus-Lieferung im Bundestag diskutiert wird, erhöht die Union nochmal den Druck auf die Ampelregierung. Jasper Ruppert.
Werden deutsche Soldaten in der Ukraine gebraucht, wenn Taurus-Marschflugkörper an Kiew geliefert werden? Auf diese Frage fordert die Union eine Antwort von SPD-Verteidigungsminister Pistorius. CDU-Verteidigungsexperte Otte erklärte gegenüber der Rheinischen Post, dass die Führung der deutschen Luftwaffe, anders als Kanzler Scholz, deutlich gemacht habe, dass es dafür keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Boden brauche. Ottes Schlussfolgerung: Deutschland sollte Taurus liefern können und Pistorius müsse den Widerspruch aufklären. Taurus-Raketen haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Scholz lehnt ihre Lieferung an die Ukraine ab, weil er befürchtet, dass Deutschland damit in den Krieg hineingezogen werden könnte. Die Union will kommenden Donnerstag erneut einen Antrag zur Abstimmung stellen, der Ukraine das Taurus-System zu liefern. Für den Fall, dass es ein Ja im Bundestag geben sollte, hat Großbritannien Deutschland Hilfe bei der Lieferung von Taurus angeboten. Der britische Außenminister Cameron sagte der Süddeutschen Zeitung, dass man entschlossen sei, engstens mit Deutschland bei der Ukraine-Hilfe zusammenzuarbeiten. Cameron brachte auch einen Ringtausch ins Spiel. Taurus könnten nach Großbritannien gehen, die dafür mehr Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an Kiew liefern.
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben heute früh im Roten Meer Drohnen der Houthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Mit den Drohnen hätten die Houthi Handelsschiffe bedroht, die auf der Route unterwegs sind. Schon seit Monaten schießen die Houthi ja Raketen und Drohnen ab auf Schiffe, die von und nach Israel unterwegs sind. Sie wähnen sich im Widerstand gegen Israel und sehen sich solidarisch mit den Palästinensern. Währenddessen läuft die US-geführte Hilfsaktion für den Gazastreifen an, aus der Luft und von der Küste aus. Benjamin Hammer berichtet.
Videoaufnahmen der US-Luftwaffe. Die Bilder zeigen, wie sich die Klappe eines Transportflugzeuges öffnet. Dann rollen Paletten mit Hilfsgütern Richtung Ladeluke. Schwarze Fallschirme öffnen sich. Weiter unten ist die Küste des Gazastreifens zu sehen.
Doch die Hilfsflüge werden möglicherweise von einem Zwischenfall überschattet. Laut palästinensischen Angaben wurden am Freitag mehrere Menschen im Gazastreifen von herabstürzenden Hilfsgütern getötet. Die Fallschirme hätten sich nicht geöffnet. Die USA bestreiten, dass so etwas am Freitag bei ihren Lieferungen geschehen sei. Es gibt auch Hilfsflüge weiterer Nationen. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Michael Fakhry, kritisierte die Hilfe aus der Luft grundsätzlich.
Es ist Konsens bei Experten, dass Abwürfe aus der Luft nur der letzte Ausweg sind. Sie sind unfassbar teuer und ineffektiv. Außerdem können die Mengen kaum etwas gegen eine Hungersnot ausrichten. Und dann kreieren die Abwürfe aus der Luft Chaos. Man wirft Hilfsgüter in Richtung von Menschen ab, die Hunger leiden und denen Zugang zu Hilfsgütern verweigert wurde. Das führt erwartbar zu Chaos und wir können den Menschen dafür keinen Vorwurf machen. Bald soll es eine Alternative geben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte Zypern. Wir öffnen diesen maritimen Korridor gemeinsam, sagte von der Leyen. Zypern, die Europäische Union, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten. Wir stehen kurz vor der Eröffnung und ich bin glücklich, dass eine Testphase bereits startet. Über den Seeweg können deutlich mehr Güter nach Gaza gelangen. Allerdings gibt es im großflächig zerstörten Gazastreifen keinen Hafen mehr, in dem die Schiffe anlegen könnten. Deshalb werden die Güter zunächst wohl auf kleinere Schiffe umgeladen. Später soll es dann einen provisorischen Hafen geben, wie es US-Präsident Joe Biden angekündigt hat. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums könnte der Bau jedoch Wochen dauern. Für die Sicherheit rund um den provisorischen Hafen werde Israel verantwortlich sein, sagte US-Präsident Joe Biden später. Weitere Details nannte er nicht. Auch eine offizielle Stellungnahme der israelischen Regierung zu den Plänen steht noch aus. Israel dürfte jedoch ein Interesse daran haben, dass seine Landgrenze zum Gazastreifen für Hilfslieferungen weniger wichtig wird. Besonders nach den Terrorangriffen des 7. Oktober ist im Land der Wunsch verbreitet, möglichst wenig mit dem Gazastreifen zu tun zu haben. Völkerrechtlich ist Israel jedoch für die Versorgung der Menschen in allen Bereichen von Gaza verantwortlich, die es kontrolliert. Ein breites Meinungsbild, wie die Pläne für eine Versorgung mit Schiffen im Gazastreifen ankommt, gibt es nicht. Dieser Mann sprach mit der Nachrichtenagentur Reuters in Rafah. Er ist wütend auf die USA. Anstatt uns zu sagen, dass sie einen Hafen bauen werden, sollen sie aufhören, Waffen zu liefern. Diese amerikanischen Waffen töten unsere Kinder. Wir brauchen keine Hilfe von ihnen. Sie müssen nur dafür sorgen, dass das Töten aufhört. Wo auch immer wir hingehen, wartet der Tod. Die USA versorgen Israel mit einem großen Teil seiner Waffen. Die israelische Armee betont, sie kämpfe gegen die Hamas und versuche, den Tod von Zivilisten zu vermeiden.
Aus Israel hat Benjamin Hammer berichtet. Es könnte morgen eng werden für die Sozialisten, die in Portugal seit 8 Jahren regieren. Denn morgen ist vorgezogene Parlamentswahl im Land und das oppositionelle Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz liegt laut Umfragen in etwa gleich auf. Aber drittstärkste Kraft könnte die rechtsextreme Partei Chega, übersetzt Es reicht, werden. Was die politische Landschaft nun auch in Portugal ein großes Stück weiter nach rechts verschieben würde. Franka Welz hat im Land nach Gründen gesucht.
Schlechte Stimmung bei guten Wirtschaftsdaten. Portugal zeigt, wie es geht. Unter anderem hohe Mieten- und Immobilienpreise, insbesondere in Lissabon und Porto, vergleichsweise niedrige Löhne sowie große Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen. Und obwohl die Inflation zuletzt deutlich zurückgegangen ist, bleibt das Preisniveau insgesamt hoch. Eine erhebliche Belastung für das Land, sagt Isabel David, Politologin an der Universität Lissabon.
So this has brought significant stress into the country.
Stress und Unzufriedenheit. Davon profitiere derzeit die Rechtsaußenpartei Chega, zumindest in Umfragen. Die Partei hat mit lauten, einfachen Botschaften einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt. Noch vor 5 Jahren fungierte Chega nämlich unter Ferner Liefen. Isabel David.
So they were founded in 2019.
Sie wurden 2019 gegründet, hatten erst einen Abgeordneten im Parlament, dann 8 und sie werden zulegen. Einige Umfragen sehen Chega bei fast 20%. Damit kommen sie den beiden großen Parteien sehr nahe. Meiner Meinung nach werden sie also die Königsmacher sein.
So in my view they are going to be the kingmakers.
Insbesondere wenn das konservative Wahlbündnis am Sonntag eine Mehrheit im Parlament erzielen sollte. Die jüngste Umfrage der Katholischen Universität Portugals im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders RTP sieht die Konservativen weiter vorne, aber ohne eigene Regierungsmehrheit im Parlament. Eine Zusammenarbeit mit Chega schließt Oppositionsführer Luís Montenegro derzeit aus, aber die Partei wäre künftig womöglich schwer zu ignorieren. Chega hat laut dieser als sehr zuverlässig geltenden Umfrage leicht an Zulauf verloren, liegt aber offenbar weiter auf Kurs, drittstärkste Kraft zu werden. Und das auch, weil viele Menschen in Portugal Vertrauen in die einstmals großen Blöcke verloren haben, also Sozialisten auf der einen Seite, Konservative auf der anderen. Isabel David. Korruptionsskandale, zuletzt für konservative Funktionäre auf Madeira, aber auch Skandale bei den Sozialisten. Mehrere Minister sind zurückgetreten und das belastet die beiden Parteien, die normalerweise an der Macht sind.
So all of this is becoming a liability for the parties that were usually in power, which are the Socialist Party and the Social Democrat Party.
Hier setzt Chega an, präsentiert sich als die Aufräumpartei, frei von politischem Filz, gegen Eliten, gegen das Establishment und neuerdings auch gegen Immigration. Und das scheint zu verfangen. Vasco Lorenzo beobachtet diese Entwicklung gelassen, aber auch sehr genau. Der 81-Jährige war im April 1974 an der Nelkenrevolution beteiligt, dem friedlichen Putsch einiger Militärs, der vor 50 Jahren das Ende der Diktatur in Portugal herbeigeführt hatte. Der Vorsitzende der Vereinigung 25. April sagt, die eher linken demokratischen Kräfte hätten enorme Fehler begangen. Sie haben sich selbst ins Knie geschossen. Das passiert ständig. Es besteht daher also immer die Gefahr, dass Demagogie und Populismus auf dem Vormarsch sind und neue Anhänger gewinnen. Aber so ist die Demokratie. So ist sie, die Demokratie.
Morgen sind vorgezogene Parlamentswahlen in Portugal. Franka Welz hat berichtet. Jetzt um 12.40 Uhr der Nachrichtenüberblick von Florian Mayer.
Der Städte- und Gemeindebund fordert Milliardeninvestitionen in den Bevölkerungsschutz. Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dafür brauche es 1 Milliarde Euro pro Jahr und das 10 Jahre lang. Die Mittel dafür müssten aus dem Bundeshaushalt kommen. Berghegger sprach sich auch für mehr Bunker in Deutschland aus. Derzeit gäbe es in den aus dem Kalten Krieg stammenden Anlagen nur noch Platz für 500.000 Menschen. Stillgelegte Bunker müssten daher wieder in Betrieb genommen werden. Im Streit um die Subventionen für Agrardiesel signalisiert der Deutsche Bauernverband Kompromissbereitschaft. Der Generalsekretär des Verbandes, Krüsken, sagte der Welt am Sonntag, man werde nicht auf den vollen Erhalt der Subventionen bestehen. Für Mehrbelastungen beim Kraftstoff müssten aber an anderer Stelle Entlastungen kommen. CDU und CSU im Bundestag forderten unterdessen eine rasche Einigung der Bundesregierung mit den Bauern. In der Bauamtsaffäre der Gemeinde Namborn gibt es Vorwürfe gegen Bürgermeister Hilpisch. Die beiden Beigeordneten Konrad und Thorsten Hastenteufel kritisieren die Beauftragung eines Rechtsanwalts als Sonderermittler als den falschen Weg. Dies verursache unnötige Kosten für die Gemeinde. Da ein hohes öffentliches Interesse bestehe, müsse die Staatsanwaltschaft unverzüglich eingeschaltet werden. Hilpisch habe bereits seit Monaten Kenntnis von der Nebentätigkeit seines Mitarbeiters in der Bauabteilung. Der SPD-Politiker hatte dem SR mitgeteilt, er habe erst durch 2 anonyme Schreiben von den Vorwürfen erfahren. Darin hieß es unter anderem, dass der Mitarbeiter seiner eigenen Tiefbaufirma Aufträge zugeschanzt habe. Die saarländische Landesregierung wird doch kein Förderprogramm für Stromspeicher privater Photovoltaikanlagen aufsetzen. Ein solches war im SPD-Wahlprogramm angekündigt worden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums gibt es jedoch bereits eine große Nachfrage im privaten Bereich. Eine Förderung würde daher keinen weiteren Anreiz bedeuten. Ursprünglich war eine Fördersumme in Höhe von rund 800 Euro geplant gewesen.
SR Info. Das Interview der Woche.
Otzenhausen ist ein kleines Dorf im Saarland, aber bekannt in vielen Teilen Europas und auf der Welt. Grund dafür ist die dort ansässige Europäische Akademie. Rund 10.000 Menschen kommen jedes Jahr dorthin, Menschen aus Europa, aus Teilen Afrikas oder auch aus den USA. Seit jetzt 70 Jahren ist die Akademie ein Ort, an dem sich Menschen begegnen, um über eine friedlichere, tolerantere und nachhaltigere Welt zu diskutieren. Angesichts der Krisen in Europa und in der Welt von Rechtsruck bis hin zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine klingt das wichtiger denn je. Was hat sich in den vergangenen 70 Jahren getan? Darüber hat meine Kollegin Sabine Wachs mit der Geschäftsführerin Stefanie Brüel gesprochen.
Frau Brüel, 1954, da entsteht im kleinen saarländischen Otzenhausen das Europahaus. Das ist initiiert worden von Arno Krause, vielleicht dem bekanntesten Europäer des Saarlandes, so sage ich es mal, der 2018 ja leider verstorben ist. 1954, das ist 9 Jahre, bevor der deutsch-französische Freundschaftsvertrag, bevor der Élysée-Vertrag zwischen Kanzler Adenauer und dem französischen Präsidenten de Gaulle unterzeichnet worden ist. Wie visionär war Arno Krause denn und wie visionär war die Idee oder dieses Europahaus?
Ja, visionär war er schon, Sie sagen es zu Recht, 9 Jahre vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Arno Krause hatte schon den Wunsch, zusammen mit der Europa-Union, da kommen wir her, institutionell betrachtet, also junge europäische Föderalisten, Europa-Union, hatte der intrinsische Wunsch, aufgrund seiner Erfahrung in der Kriegszeit, quasi nach vorne zu denken, wie geht's nach dem Krieg weiter. Und für ihn war von vornherein klar, es geht nur in Europa weiter. Also Deutschland allein oder Saarland allein wird das nicht schaffen. Also Verständigung, Versöhnung mit dem Blick für die europäische Integration hat ihn bewegt. Also Überwindung von Nationalegoismen war ihm immer bis zuletzt, er war bis 2018 aktiv in der Akademie, das war immer sein Triebkraft, die er dann quasi verwirklicht hat mit der Bildungseinrichtungen Europahaus und nachher Europäische Akademie. Also visionär und heute noch.
Und Sie sagen, die Überwindung der Nationalismen war ihm wichtig, gerade durch die Begegnung.
Gerade durch die Begegnung, das ist bis heute noch unser Motto. Europa entsteht durch Begegnung. Für ihn war klar, dass dieses Projekt Europa, die europäische Integration, die Überwindung von nationalen Egoismen, von Nationalismen, geht nur, wenn Menschen aufeinandertreffen, wenn Menschen miteinander reden, wenn Menschen sich begegnen, sich kennenlernen, Perspektivwechsel betreiben können und gemeinsam nach vorne denken.
Von Otzenhausen aus wurden ja dann in den vergangenen 70 Jahren mehr als 130 Europahäuser und auch Europazentren gegründet in mehr als 30 Staaten. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, die Akademie in Otzenhausen, die trägt diesen Kerngedanken der Begegnung ja auch nach außen und weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus. Aber was macht die Akademie ganz konkret?
Ja, ganz konkret sind wir eine Bildungseinrichtung der politischen Bildung. Nicht konfessionell, nicht parteilich, aber wir sind trotzdem nicht politisch neutral. Wir sind parteipolitisch neutral, aber wir haben eine starke Vision, nämlich die europäische Integration voranzutreiben. Was wir machen, wir bieten für alle Menschen der Welt, im Endeffekt, ne? Seminare, Begegnungen vor Ort bei uns an, indem wir über aktuellen Themen weltweit, gesellschaftspolitische Themen, europäische Themen, miteinander mit den Zielgruppen, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutieren, indem wir natürlich auch Wissen vermitteln. Aber für uns ist wichtig, Europa weiter zu denken mit den Menschen, indem sie sich mal begegnen.
Man könnte ja jetzt mal ein bisschen provokant sagen, da sitzen Leute, die hören sich spannende Vorträge an, da sind wichtige Menschen, die gemeinsam diskutieren über wichtige Themen. Aber was kommt dabei eigentlich rum, auch für Europa?
Ja, also das hört sich so an, ja, wir erfahren viel Wissen, nehmen dann Wissenszuwachs und vergleichen Perspektiven. Wir machen das quasi vom Methodensetting sehr interaktiv, also mit sehr vielen Workshops. Wir gehen auch raus. Wir gehen natürlich zu den Orten Europas. Das kann Erinnerungsorte sein, Verdun zum Beispiel, aber auch vor der Haustür. Wir haben jetzt mal mit dem Erinnerungsfall der Höckerlinie in Otzenhausen selbst auch ein wichtiger Erinnerungsort. Das ist aber auch Straßburg, Europäisches Parlament, Europa. Das ist Brüssel. Das heißt, wir machen Europa erfahrbar für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um das greifbarer zu machen. Das ist auch das, was wir gerade bei den Jüngeren, die vielleicht sogar in der eigenen Familie keine Erzählung mehr haben, was war, bevor der europäische Integrationsprozess so vorangekommen ist. Wie war das denn? Also keine Zeitzeugen mehr haben, Europa erfahrbar zu machen, weil das ist so eine große Alltagsrelevanz und dennoch sehr weit weg. Also wir bringen Europa näher. Also das ist nicht nur darüber diskutieren, sondern das ist auch erleben, erfahrbar machen.
Das ist der gesellschaftliche Teil, aber auch in den Institutionen. Wer sind die Institutionen, die auch bei Ihnen in der Europaakademie an Seminaren teilnehmen oder eben auftreten, die Seminare geben?
Das sind Schulen, allgemeinbildende Schule, berufsbildenden Schulen aus Deutschland und aus weiteren über 15 europäischen Ländern. Das sind Universitäten, ebenfalls aus Europa, aber auch aus anderen Ländern dieser Welt, aus den USA, aus den Maghreb-Ländern etc. Das sind viele NGOs, mit denen wir ja auch kooperieren für unsere Seminare. Und die Teilnehmer sind Schüler, sind Studierende, sind Professoren, sind interessierte Bürgerinnen und Bürger. Das kommt ein bisschen darauf an, welches Format, welchen Themenschwerpunkt wir da setzen wollen.
Sie sagen interessierte Bürger. Das ist natürlich eine Zielgruppe, die ja nicht wirklich riesengroß ist. Wenn ich es jetzt mal auf die Spitze treibe, ich bin jemand, der ist europaskeptisch, vielleicht wirklich sogar negativ eingestellt. Ich sage, Europa ist Quatsch. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen wesentlich weniger Europa. Wie können Sie mich erreichen, wenn ich so denken würde?
Also das ist natürlich unsere primäre Absicht, mit allen Menschen zu diskutieren oder mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn man aus der Blase rauskommt, aus der eigenen Blase rauskommt. Das heißt, wir erreichen auch bei unserer etablierten Zielgruppe in unserem Format im Haus schon insbesondere junge Erwachsene, die entweder weit von der Thematik sind oder dezidiert, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz argumentativ stabil, antieuropäische Positionieren haben oder einfach sagen, nee, ich sag mal, Deutschland first, ja? Und da kommen wir schon ins Gespräch. Ansonsten, der Schritt, bis zu uns zu kommen, unabhängig davon, dass das für das Saarland ist, Otzenhausen gefühlt wie der Nordpol. Also das ist schon die erste Hürde. Aber ja, zu sagen, okay, ich belege dort ein Seminar, ist manchmal eine Hürde. Also sagen wir, okay, wenn die Zielgruppe nicht zu dir kommt, dann gehst du zu der Zielgruppe. Und dann bieten wir kleinere Formate, Podiumsdiskussionen, kleine Workshops oft in Saarbrücken oder in anderen Teilen des Saarlandes und kommen da ins Gespräch. Viele Jahre hatten wir, ich sag mal, ein etabliertes Publikum, interessiert, europhil, also Europa interessiert, proeuropäisch. Mittlerweile haben wir dann eine sehr repräsentative Bandbreite von Menschen, die auch dann sich beteiligen an der Diskussion und mit denen man quasi ins Gespräch kommen kann und auch da wirklich ganz kontrahäre Positionen mal hört und dann auch abbildet in der Diskussion.
Stephanie Bruel, Sie sind seit 2019 die Geschäftsführerin der Europa-Akademie in Otzenhausen, seit 2008 schon bei der Akademie. Und allein in diesen 11 Jahren ist ja in Europa und in der Welt eine ganze Menge passiert. Wie hat sich denn die Arbeit der Europa-Akademie verändert und auch verändern müssen, eben um zu reagieren auf das, was passiert?
Für uns ist wichtig aufzuzeigen, Demokratie, vielleicht ist das ein Punkt, bei dem wir merken in den letzten fast 10 Jahren, dass Voraussetzungen, mit denen wir ausgehen konnten, als ich angefangen habe, nämlich so ein Stabilkonstrukt, was ist Demokratie, das nicht wirklich in Frage gestellt war, wird jetzt in Frage gestellt. Das heißt, wir machen mehr Grundsätze der Demokratiebildung. Das haben wir nochmal wieder aufnehmen müssen. Bevor wir sprechen über Europa, wer ist wofür wie zuständig, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor in Europa etc., müssen wir zuerst mal über was ist Demokratie, was heißt Demokratie, wie verorte ich mich wo in der Demokratie, was ist meine Verantwortung. Das sind Themen, die wieder reingekommen sind, die vielleicht vor über 20 Jahren, 30 Jahren schon gemacht worden sind und dann irgendwann stabil waren und jetzt nicht mehr. Das ist ein Thema. Und ein ganz großes Thema ist natürlich Umgang mit Hassreden, mit Hate Speech. Wie können wir populistischen, extremistischen Tendenzen entgegentreten? Wie reagiere ich selbst als mündige Bürger, mündige Bürgerin darauf? Das sind so Formate und Themen, die wir uns angeeignet haben, die sehr gefragt werden und die wir quasi als Voraussetzung für das gesellschaftliche Zusammenhalt festlegen. Und das ist quasi so die Entwicklung, vielleicht die große Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahren.
Die man ja aktuell auch sieht, die Europawahl steht an in diesem Jahr, im Sommer wird gewählt und der Rechtsruck wird wahrscheinlich nicht zu vermeiden sein. Nicht bei uns in Deutschland, da sieht es nicht rosig aus. In Frankreich ist es vielleicht noch ein bisschen stärker, als es bei den letzten Europawahlen schon war. Jetzt nochmal ganz konkret gefragt, wie können Sie da auch als Europa-Akademie dem entgegentreten? Wie können Sie vielleicht auch Aufklärungsarbeit leisten?
Also wir fangen noch nicht mal an, welche Partei steht wofür wie, sondern was heißt Demokratie nochmal wieder? Was heißt repräsentative Demokratie? Was heißt mündige Bürger zu sein? Wen ist ein Weg? Es gibt ja auch andere Wege, da sprechen wir viel auch über die Frage, was heißt mündiger Bürger, aktiver Bürgerin zu sein? Wie kann ich mich wie wo engagieren? Und das sind so die sogenannten Handlungsoptionen, die wir in Seminaren mit unserer Zielgruppe versuchen herauszuarbeiten. Wir erarbeiten mit der Gruppe, was passt für dich, was passt für euch? Und für eine größere Sensibilisierungsarbeit, da sind wir hier im Saarland vernetzt mit vielen anderen Organisationen, die sich auch für Europa, für die europäische Integration mal einsetzen und sind dann präsent in unterschiedlichen Formate. Wir werden vielleicht nur ein konkretes Beispiel am 26. Mai auf dem Schaumberg-Plateau ein Europafest auf dem Schaumberg organisieren, zusammen mit der Gemeinde Tholey, in dem viele weitere Europafeste Europaakteure auch dort vertreten sein werden, die auch interaktiven Aktivitäten anbieten, aber auch über die bevorstehende Wahlen informieren werden. Also das ist ja auch ein anderes Format, wie wir auch Menschen erreichen. Am Beispiel Schaumburg kommt, weil da Musik ja auch da ist und da kann man auch mal was essen. Und dann sind wir ja auch da und erzählen, ja, und übrigens in 2 Wochen sind ja auch Europawahlen. So, also auch solche Formate. Wir sind da quasi divers zielgruppenorientiert und zielangepasst unterwegs.
Lassen Sie uns nochmal auf das Thema Rechtsruck in Europa zurückkommen. Merken Sie, dass auch in Ihren Veranstaltungen, dass die Stimmung ja durchaus antieuropäisch ist?
Also wir merken auch eine Verrohung der Diskursfähigkeit. Das ist vielleicht noch für uns gravierender, weil selbst wenn man unterschiedliche Positionen hat und vertritt, sofern man sie auch argumentativ vertreten kann, ist zuerst mal wichtig, dass man sich kritisch konstruktiv in Diskurs einbringt. Und diese Kompetenz, diese Fähigkeit, die geht peu à peu weg, also die verzettelt sich. Und da arbeiten wir ganz stark mit Ansätzen der Rhetorik in der politischen Bildung, um zuerst mal an den Grundsätzen zu arbeiten. Ne? Nochmal Demokratiebildung und Stärkung der Diskursfähigkeit. Wie reden wir miteinander?
Eine weitere Zäsur in den letzten Jahren war natürlich auch der Februar 2022. Russland greift die Ukraine an. Der Krieg ist zurück auf europäischem Boden. Und kurz nach Kriegsbeginn gab es an der Europaakademie in Otzenhausen ja noch ein Seminar mit Teilnehmenden aus Russland und aus der Ukraine. Wäre sowas heute noch möglich?
Jein. Wir haben tatsächlich auch mit unterschiedlichen Organisationen in Russland gut etablierte Zusammenarbeit, insbesondere mit der Universität in St. Petersburg, gehabt. Und mit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine war es natürlich nicht mehr möglich, das zu machen im geschützten Raum, weil wir dürfen ja auch nicht unsere Kooperationspartner und deren Zielgruppe in Gefahr bringen. Das ist ja nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen Präsenzseminar mit russischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist momentan überhaupt nicht denkbar. Wir halten den Kontakt mit unseren Kooperationspartner und sind quasi am Puls, können aber jetzt keine Seminare durchführen mit russischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Russland. Was wir letztes Jahr gemacht haben, ist, dass wir mit jungen Studierenden russischer Abstammung, die mittlerweile in anderen europäischen Ländern sind, haben wir da Seminare durchgeführt mit weiteren Ländern, also ein weltweites Programm, nicht nur deutsch-russisch. Ist momentan ja auch nicht mehr so einfach. So viel zum Thema Russland. Mit der Ukraine, da haben wir noch eine Partnerschaft mit einer Schule in der Ukraine und die waren letztes Jahr mal bei uns und ist geplant, dass die dieses Jahr nochmal wieder kommen. Das ist ein deutsch-polnisch-ukrainisches Seminar. Also deswegen sage ich jein. Aber für uns ist dennoch wichtig, mal den Dialog zu halten. Das meine ich, wenn ich sage, wir sind parteipolitisch unabhängig, aber wir sind nicht politisch neutral.
Sie sind politisch nicht neutral. Es gibt Division, ich habe das eingangs schon gesagt, von Arno Krause, dem Gründungsvater des Europahauses der Europäischen Akademie Otzenhausen. Und dieser Gründungsgedanke umfasst unter anderem auch weniger Nationalstaat, mehr gemeinsames Europa. Wo stehen wir da heute?
Leider, mein Eindruck ist, dass momentan wir durch diesen Rechtsruck und womöglich, je nachdem, wie nachher die Zusammensetzung im Europäischen Parlament nach den Wahlen sein wird, kann es bewirken, dass im Endeffekt wir zu einem Rückschritt aus unserer Perspektive betrachtet, zu weniger Integration und mehr national Alleingänge. Deswegen also die Vision und die Mission, die Herr Krause uns hinterlassen hat, die ist heute mehr denn je aktuell, weil das steht schon in Gefahr. Und deswegen ist das umso wichtiger, jetzt mal für die Europawahlen zu informieren, zu mobilisieren, weil da spielt ja die Musik. Ich bin nicht so ganz optimistisch, aber umso motivierter, weil ich denke, dadurch haben unsere Mission in der Akademie, unser Bildungsauftrag ist heute mehr denn je aktuell.
Stefanie Brüel, die Geschäftsführerin der Europäischen Akademie Otzenhausen, im Interview der Woche befragt von Sabine Wachs. Zum Wetter. Am Nachmittag ziehen zunehmend Wolken auf, aber es bleibt heute weitgehend trocken. Dazu ist es mild, 12 Grad maximal in Nonnweiler, 15 Grad in Saarbrücken. Morgen ist es dicht bewölkt, gegen Abend kann es auch gelegentlich etwas Regen geben. Die Höchsttemperaturen morgen 10 bis 13 Grad. Und die neue Woche geht wechselhaft los, etwas Sonne ab und zu Regen bei bis 12 Grad am Montag. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Viel Spaß mit Chris Ignazi.